Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Hallo und willkommen zur heutigen deutschsprachigen Sendung des Tschechischen Rundfunks. Aus dem Studio begrüßt Sie Markéta Kachlíková. Die Arbeitswoche beginnt und wir bringen nun wieder aktuelle Berichte aus und über Tschechien. Das Jahr der tschechischen Musik 2024 geht langsam zu Ende. Mit den Konzerten der Tschechischen Philharmonie in New York erreicht es in den nächsten Tagen einen seiner Höhepunkte. Details dazu in unserem ersten Beitrag. In Prag gibt es ein neues Zentrum zur Steuerung von Satelliten. Was sind die Hauptaufgaben der Zentrale und wie sehen ihre Pläne aus? Auch dazu hören Sie mehr im Tagesecho. Und nach dem Tagesecho begeben wir uns auf den Spuren des Schriftstellers Franz Kafka im Zentrum Prags. Bleiben Sie dran. Nun aber gebe ich erst einmal ab an Daniela Honigmann.
Die Nachrichten.
Die Händler in Tschechien haben am ersten Adventswochenende steigende Umsätze verzeichnet. Wie die Presseagentur CTK ermittelte, haben die Kunden im Vergleich zu den vorangegangenen Wochenenden mehr Geld ausgegeben. Einige Läden vermelden auch höhere Einnahmen als am ersten Advent 2023. Einfluss auf dieses Ergebnis hätten verlängerte Rabattaktionen zum Black Friday gehabt, so der Bericht weiter. Am Black Friday locken Händler vor allem bei Elektroartikeln mit Sonderangeboten. In diesem Jahr war der Termin der vergangene Freitag, die Rabatte galten aber vielerorts in Tschechien noch bis zum Adventssonntag. Der Krieg in der Ukraine hat dem tschechischen Staatspräsidenten Petr Pavel zufolge grundlegende globale Auswirkungen. Die Instabilität in Europa habe auch einen sichtbaren Einfluss auf den Indopazifik, sagte Pavel bei einer Rede an der Universität im neuseeländischen Auckland. Der Präsident hält sich seit einer Woche in der Region auf. Nach seinem Besuch in Australien ist er nun in Neuseeland, wo er unter anderem von den indigenen Bewohnern Aucklands empfangen wurde. Josef Sikela, der für Tschechien in der neuen EU-Kommission sitzt, hat am Dienstag sein Team vorgestellt. Chefin des Kabinetts für internationale Partnerschaften ist die Tschechin Lucie Šestáková und stellvertretender Kommissar wird der Franzose Roland Sourd. Dies teilte Sikela auf dem Nachrichtendienst X mit. Aus seinem Heimatland hat der Kommissar auch seinen bisherigen Sprecher Wojciech Srnka mit nach Brüssel genommen. Seinen engsten Mitarbeiterkreis bilden außerdem EU-ExpertInnen aus Spanien, Italien, Lettland und Slowenien. Die tschechische Industrie- und Rüstungsholding Czechoslovak Group hat sich unter den 100 größten Waffenherstellern weltweit platziert. Sie steht nun an 89. Stelle. Dies geht aus dem Bericht zum globalen Rüstungshandel 2023 hervor, den das Stockholmer Institut für internationale Friedensforschung am Montag veröffentlichte. Darin heißt es weiter, dass diese 100 größten Firmen ihren Gesamtumsatz im vergangenen Jahr um 4,2% auf insgesamt 632 Milliarden US-Dollar steigern konnten. Das halbstaatliche Energieunternehmen ČEZ nimmt bei der Europäischen Investitionsbank einen Kredit von 400 Millionen Euro auf. Das Geld ist vor allem zur Modernisierung und Erweiterung des Stromversorgungsnetzes in Tschechien gedacht. Darüber informierte ČEZ am Montag auf seiner Homepage. Diese Arbeiten sollen demnach bis zum Jahr 2026 umgesetzt werden. Sie sehen auch einen Infrastrukturausbau für die Lieferung von Energie aus erneuerbaren Quellen vor. Der Meldung zufolge sollen durch das ČEZ-Netz künftig bis zu 5,5 Gigawatt grünen Stroms geleitet werden. Und zum Schluss noch die Wetteraussichten. Am Dienstag ist es in Tschechien bewölkt. Vor allem im Osten und Nordosten des Landes gibt es ab dem Nachmittag Regenschauer, die örtlich überfrieren oder in Schnee übergehen. Im westlichen Landesteil sind nur vereinzelte Regenfälle zu erwarten, die ab 700 Meter als Schnee herunterkommen. Die Tageshöchsttemperaturen bewegen sich bei 3 bis 7, im östlichen Landesteil nur bei 1 Grad Celsius.
Das waren die aktuellen Nachrichten. Sie sind bei Radio Prag International. Es folgt unser Tagesecho. Die Tschechische Philharmonie ist nach New York gereist. Mit ihren dortigen Konzerten erreicht das Jahr der tschechischen Musik seinen Höhepunkt. Martina Schneibergová hat mit dem Sprecher der Philharmoniker Luděk Březina kurz vor der Reise in die USA gesprochen.
Präsident der Tschechischen Philharmonie reist auf eine Tournee in die USA oder konkret wird sie Konzerte in der Carnegie Hall haben. Was steht alles auf dem Programm?
Auf dem Programm stehen viele Konzerte. Das erste Konzert findet am 2. Dezember statt und zwar in dem Tschechischen Nationalen Gebäude. Das ist das Konzert der jungen Talente. Dort spielen 4 Studenten unserer Akademie, dann 4 Studenten aus der Royal Academy in London und 4 Studenten aus New York. Und die alle öffnen die Woche der tschechischen Musik. Dann sind 3 Konzerte der Tschechischen Philharmonie auf dem Programm und wir spielen 3 instrumentalen Konzerte von Dvořák, dann die erste Hälfte meiner Heimat von Bedřich Smetana, Mahlers 5. Symphonie und die Glagolitische Messe von Janáček. Am 6. ist noch das Konzert des Prager Philharmonischen Chors und am 7. ist noch das Konzert von Pavel Haas Quartett. Daneben gibt es noch ein Konzert auf dem legendären Times Square und zwar am 4.12. um 14 Uhr. Und daneben haben wir noch das Programm in dem Tschechischen Nationalen Gebäude und zwar eine Ausstellung Gesichter der tschechischen Musik, eine fotografische Ausstellung von Stepanka Stein und Wendy Mlejnská und daneben noch ein kurzes Filmfestival, wo die amerikanische Premiere des Filmes Smetana stattfindet und noch die Filme über die Chefdirigenten Jiří Bělohlávek, Semjon Byčkov und noch das Film über unsere Bildungsaktivitäten in der Tschechischen Republik mit den Roma-Kindern.
Das Publikum kann das aber auch hier, eines der Konzerte, mitverfolgen, miterleben.
Genau am 4.12. um 20 Uhr können alle Menschen an unserer Webseite die erste Hälfte meiner Heimat von Bedřich Smetana verfolgen. Und wir sind sehr froh. Es ist eine einmalige Gelegenheit, ein Konzert aus dem ausländischen Konzertsaal zu sehen. Wir haben das erforscht und wir haben festgestellt, dass das wirklich zum ersten Mal in der Geschichte der Tschechischen Philharmonie ist.
Es soll auch Staatspräsident Petr Pavel kommen?
Genau, am 5. Dezember soll Staatspräsident Petr Pavel kommen. Er fliegt aus Australien. Sein Flug wird 16 Stunden dauern, aber er wollte dabei sein. Also wir sind sehr froh, dass er nicht nur an dem Video gearbeitet hat, sondern auch, dass er wirklich kommt. Und es wird dort sogar die ehemalige slowakische Präsidentin Zuzana Čaputová sein.
Diese Video sollten wir nicht vergessen, denn die ist sehr, sehr lustig und sehr gelungen. Wie entstand die Idee überhaupt?
Unsere Kollegen aus Marketing haben darüber sehr lange nachgedacht und sie haben gesagt, New York, das ist der berühmte Film Allein in New York, sehr bekannter Film. Und dann haben wir darüber diskutiert und es kam die Idee, jemand sollte unseren Chefdirigenten auch retten. Und wer sollte das sein? Und wir haben gerade an unseren Präsidenten gedacht und ehrlich gesagt, wir waren mit der Olympischen Spielen in London inspiriert mit der Königin Elisabeth und James Bond.
Mikrofon war der Sprecher der Tschechischen Philharmonie Luděk Březina. In Prag gibt es ein neues Zentrum zur Steuerung von Satelliten. Bisher wird von dort aus nur ein einziger solcher Flugkörper aus tschechischer Produktion kontrolliert, doch in Zukunft könnten es mehr werden, Ferdinand Hauser berichtet.
Im Aeronautischen Forschungs- und Prüfungsinstitut im Prager Stadtteil Letňany befindet sich seit neuestem ein Zentrum zur Steuerung von Satelliten, ein sogenanntes Space Operations Center. Ende Oktober wurde es eingeweiht. Die Leitstelle sieht aus wie die Kommandozentralen, die man aus Filmen kennt, etwa wie die in Houston oder in Cape Canaveral in den USA. Der fensterlose Raum ist dramatisch ausgeleuchtet, überall an den Wänden hängen Bildschirme. Die Einrichtung in der tschechischen Metropole ist allerdings wesentlich kleiner als die in den Staaten. Lediglich 5 Arbeitskräfte passen hier hinein und sie steuern bisher auch nur einen einzigen Satelliten, den VZLU-SAT-2. Pavel Jirotek überwacht die Flugbahn des künstlichen Erdtrabanten auf einem der großen Monitore.
Hier sehen wir die aktuelle Position. Er nähert sich gerade langsam dem Bereich an, den unsere Bodenstation in Vlkosh-Ukiova überblickt. Wenn der Satellit über sie hinwegfliegt, besteht ein direkter Kontakt. Dazu kommt es 3 bis 5 Mal am Tag.
Der Satellit VZLU-SAT-2 wurde 2022 in den Orbit geschossen und hat bereits einige hochauflösende Bilder aus dem All geliefert. Bisher wurde dieser Flugkörper von der Westböhmischen Universität in Pilsen ausgesteuert. VZLU-SAT-2 ist aber nur der erste Satellit, über den die neue Zentrale künftig in Prag wachen soll. Die Hauptaufgabe sei es, eine Technologie zu entwickeln, mittels derer man die Satelliten in der Umlaufbahn durch einen Düsenantrieb steuern könne, sagt Robert Szoszowiczka. Er leitet am Aeronautischen Forschungs- und Prüfungsinstitut die Mission VZLU-GEM. Ihr Ziel ist es, 2 Satelliten gleichzeitig in die Umlaufbahn zu bringen. Sie sollen ungefähr so groß sein wie Schuhkartons und über Solarpaneele verfügen.
Mindestens einer der Satelliten wird mit einem Antriebssystem ausgestattet. Dadurch kann er sich dem anderen annähern. Die Navigation erfolgt über Kameras, die das Objekt automatisch identifizieren. Und wir können den Satelliten von hier aus manövrieren.
Geplant ist, dass es in rund 500 Kilometern Höhe zu dem sogenannten Rendezvous kommt, bei dem sich der manövrierbare Satellit an den anderen andockt. Während dieser Vorgang bei großen Raumschiffen gang und gäbe ist, kommt es nur selten zu einem Ankuppeln von unbemannten Satelliten im All. Aber wozu das Ganze? Man könne Reparaturen an dem Satelliten durchführen, Treibstoff nachfüllen oder ihn aus dem Orbit ziehen, erläutert Szoszowiczka. Und gerade Letzteres ist relevant, denn bei dem Wiedereintritt in die Atmosphäre verglühen die Flugkörper. Die kleinen Minisatelliten könnten so in Zukunft etwa Weltraummüll aufräumen. Sie sollen aber auch im Verteidigungssektor zum Einsatz kommen, etwa bei der Auskundschaftung feindlicher Objekte. Aktuell forschen die tschechischen Wissenschaftler an ihren ersten Entwürfen für die neuen Kleintrabanten. Ende 2026 oder zu Beginn des Jahres 2027 sollen die Flugkörper dann ins All geschossen werden. Welche Trägerrakete dafür eingesetzt werden soll, ist laut einer Pressemitteilung des Aeronautischen Forschungs- und Prüfungsinstituts bisher noch nicht klar. Ein heißer Kandidat, so heißt es aber, sei der Raumfahrtkonzern SpaceX des Milliardärs Elon Musk.
Soweit der Beitrag von Ferdinand Hauser und soweit das Tagesecho. Sie hören weiter Radio Prag International, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. In unserem Programm geht es weiter. Auf ihren Sohn Franz Kafka ist die Stadt Prag heute stolz. Das war nicht immer so. Zu kommunistischen Zeiten wurde nur ungern öffentlich über den bekanntesten deutschsprachigen Schriftsteller gesprochen. Inzwischen sind seine Lebens- und Wirkungsstätten Anlaufpunkte für zahllose Touristen, ebenso wie das modern gestaltete Museum auf der Kleinseite. Daniela Honigmann hat sich auf den Weg gemacht. Sie hören eine Wiederholung vom April dieses Jahres.
Auf den Spuren von Franz Kafka.
Thank you.
Wo sonst lässt sich der Kindheit Franz Kafkas nachspüren, wenn nicht auf dem Altstädter Ring? Wir haben uns mit der Touristenführerin Dana Kratochvilová direkt im Herzen Prags getroffen und wollen eintauchen in die Zeit am Ende des 19. Jahrhunderts. Dort, wo Franz Kafka am 3. Juli 1883 geboren wurde, ist heute eine Gedenktafel zu sehen, die den schon erwachsenen Schriftsteller mit seinen typisch spitzen Gesichtszügen zeigt. Der Pragkenner hat es bereits erkannt. Wir stehen vor dem Eckhaus am Franz-Kafka-Platz.
Dieser kleine Platz vor dem Eingang zur St. Nikolauskirche hieß im Mittelalter Gurni Trch. Hier wurden also Hühner verkauft. Lange hatte der Ort danach aber keinen Namen, da er mehr oder weniger zum Altstädter Ring gehörte. Weil wir uns nun an jenem Ort befinden, an dem dann Franz Kafka geboren wurde, bekam der Platz später seinen Namen. An dem Eckhaus ist auch die Büste Kafkas angebracht. Allerdings handelt es sich nicht um das ursprüngliche Geburtshaus Kafkas, denn das ist abgerissen worden. Von ihm blieb nur das Portal erhalten und das Haus wurde neu aufgebaut.
So erläutert Dana Kratochvilová. Der Abriss des Geburtshauses erfolgte im Rahmen der Assanierung, durch die das alte jüdische Viertel Josefow umgestaltet wurde. In dem früheren Haus verbrachte Kafka seine ersten beiden Lebensjahre. Er war das älteste Kind von Hermann und Julie. Der Vater war, aus ärmlichen Verhältnissen stammend, aus seinem südböhmischen Dorf nach Prag gekommen und hatte hier ein Galanteriegeschäft eröffnet. Kafkas Mutter hingegen sei in einer angesehenen und sehr reichen jüdischen Familie aufgewachsen, so Kratochvilová.
Nach Franz wurden zwei weitere Söhne geboren, die aber noch im Kleinkindalter an so gängigen Krankheiten wie einer Mittelohrentzündung starben. Danach kamen drei Mädchen zur Welt, Gabriele, Valerie und Ottilie. Die dritte, Ottilie, war 9 Jahre jünger als Franz und seine Lieblingsschwester.
Das Geschäft des Vaters lief gut. Er sei mit seinem Fachhandel in immer größere Räumlichkeiten und immer näher an den Altstädter Ring gezogen, schildert die Stadtführerin. Mit ihr gehen wir vom Franz-Kafka-Platz durch den Gewölbegang der Straße Uradnice und bleiben zwischen dem kleinen Platz und dem Altstädter Ring stehen, am Rande der Menschenmenge, die gerade den Prager Orloi bewundert. Zu dem Häuserblock, an dessen Ende der alte Rathausturm emporragt, gehört auch das Haus U Minuti, zur Minute, mit dem wunderschönen Renaissance-Graffito. Ihm gilt nun Kratochvilovas Aufmerksamkeit.
Die Familie Kafka zog in die erste Etage ein. Sie hatte hier eine ziemlich große Wohnung, die sogar ein Zimmer für das Dienstmädchen bereithielt. Franz Kafka war damals 6 Jahre alt und von hier aus ging er dann auch täglich in die Schule. Es war eine neue deutsche Schule, die sich in der Masnastraße befand. Kafka musste dazu also den Altstädter Ring überqueren und dies beschreibt er in seinen Tagebüchern als sehr stressig. Er hatte das Gefühl, sich zu verlaufen und schrieb davon, ob es nicht möglich wäre, auf dem Altstädter Ring ein Gelände anzubringen. An diesem könne er dann bis zur Dienstgarstraße entlang gehen, um eben nicht verloren zu gehen.
Auch ein heutiger Besucher Prags kann sich an den Wochenenden der Sommermonate wohl gut in die Lage des kleinen Franz Kafka versetzen, wenn er durch die Menschenmassen auf dem Altstädter Ring läuft. Quer über den Platz führt der Weg in die schmale Tinska-Straße vorbei an der Teinkirche. Kratochvilová berichtet weiter.
Kafka vzpomíná, jak ho doprovázela každý den kuchařka.
Kafka erinnerte sich, dass er immer von der Köchin begleitet wurde, weil er sie vor der Schule fürchtete. Die Köchin musste ihn dorthin zerren. Und diese Szene wurde jeden Tag aufs Gleiche von den Marktfrauen beobachtet. Jedes Mal drohte ihm die Köchin, dass sie in der Schule melden würde, wie sehr er sich sträubte. Kafka rechnete also immer damit, dass sie etwas sagen würde, was aber nicht passierte. Bei der späteren Aufarbeitung erörterte Kafka, welche Autorität eine Köchin wohl gegenüber Lehrern habe und ob sie ihn überhaupt hätte anschwärzen können. Dies war also sein täglicher Kampf auf dem Schulweg.
Einer der vielen Kämpfe, die Kafka sein Leben lang in sich austrug. Das Schulgebäude steht heute noch. Der verschreckte Schüler schlug sich darin anscheinend besser, als er sich selbst zutraute.
Velmi dobře prospíval ve škole, ač se...
Kafka erbrachte sehr gute Leistungen in der Schule, wobei er selbst sich immer wunderte, wie sie ihn ins nächste Schuljahr weiterkommen lassen konnten. Dank dieser Erfolge kam er bald aufs Gymnasium. Das befand sich im Goltskinski-Palais auf dem Altstädter Ring, das heute der Nationalgalerie dient. In diesem Palais hatte Kafkas Vater zudem ein Geschäft.
Die Teinkirche blieb auch in Kafkas Blickfeld präsent, als er in die Pubertät kam. Zur Ausübung ihrer Religion ging die jüdische Familie freilich ins Viertel Josefow. Ihre Wohnsitze befanden sich aber in den Kindheits- und Jugendtagen ihres Sohnes rund um den Altstädter Ring. 1896 fand die Familie eine weitere Adresse in der Zeletner Straße 3. Das Haus Uci Králu zu den drei Königen schließt mit seiner Hinterseite an die Teinkirche an.
Tak to byl jednak dům, kam se nastěhovala Kafkova rodina.
Zum einen zog hier die Kafka-Familie ein, zum anderen hatte der Vater in dem Haus Lagerräume und wiederum ein großes Geschäft. Mit groß meine ich, dass auch seine Frau an der Kasse arbeitete und mehrere Handlungsgehilfen beschäftigt wurden. Franz Kafka hatte hier sein eigenes Zimmer und dessen Fenster war direkt auf die Teinkirche gerichtet.
Besucher der Kirche können dieses kleine vergitterte Fenster von der anderen Seite aus sehen. In seinem Jugendzimmer machte Kafka auch seine ersten literarischen Versuche. Der Vater sei zudem noch in einem anderen Haus in der Zeletner Straße tätig gewesen, schildert Kratochvílová im Weitergehen.
Wir stehen vor dem Palais Nummer 12. Es trägt den Namen der Adelsfamilie Hrzan aus Harasov, in deren Besitz es sich einst befand. In diesem Haus hatte Kafkas Vater auf dem Höhepunkt seiner Karriere ein Großlager. Damals gab er den normalen Ladenverkauf auf und richtete einen Großhandel ein. Er beschäftigte erneut mehrere Handelsgehilfen und auch Händler, die die Ware in Prag und auch außerhalb auslieferten.
Der sehenswerte Durchgang des Hauses führt in eine Gasse, die als Geheimtipp für die Besucher Prags gelten kann. Und auf unserer Spurensuche nach Franz Kafka lassen wir hier seine Kindheit auch schon hinter uns.
Dies ist die Kamzikstraße. Sie ist eine versteckte kleine Gasse, in die für gewöhnlich keine Touristen kommen. Wir stehen vor dem Haus zum Roten Pfau. Es wurde 1865 von Abraham Goldschmidt gekauft, der hier eines der luxuriösesten Freudenhäuser Prags eröffnete. Es wurde von einer ganzen Reihe bedeutender Persönlichkeiten besucht, darunter auch deutschsprachige Schriftsteller, einschließlich Franz Kafka.
Am südlichen Ende der Kamzikstraße liegt das Carolinum, an dem Kafka ab 1901 sein Studium der Rechtswissenschaften absolvierte. 5 Jahre später wurde ihm der Doktortitel verliehen. Die Spuren des erwachsenen Franz Kafka führen dann vor allem in die Prager Neustadt. Darum beenden wir unseren Rundgang auch auf dem Wenzelsplatz.
Franz Kafka tedy získal titul doktora práv a měl takové...
Nach dem Erreichen seines Doktortitels hatte Kafka den Wunsch, in den Süden zu verreisen, etwa nach Italien. Daraus wurde aber nichts und stattdessen begann er 1907 in der Filiale der Dresdner Versicherung Assicurazioni Generali zu arbeiten. Diese hatte an der Ecke Wenzelsplatz-Jindrzyska Straße ein großes Gebäude errichten lassen. Dieser wunderschöne neobarocke Bau stammt vom Architekten Oswald Polívka und hier trat Kafka also seinen Posten an.
Architekta Oswalda Polívky a tady tedy Kafka nastoupil.
Damit endet das Kapitel der Kindheit und Jugend von Franz Kafka. Für Dana Kratochvílová war es mit Sicherheit nicht die letzte Führung, in deren Mittelpunkt der Schriftsteller steht. Denn das Kafka-Jahr mit der Erinnerung an seinen 100. Todestag läuft in Prag gerade erst an. Vor allem dem einheimischen Publikum könne sie immer auch etwas Neues über Kafka mitteilen, sagt die Stadtführerin.
Povídám hlavně Čechům, protože Češi o Kafkovi moc neznají.
Über Kafka berichte ich vor allem für Tschechen, denn sie wissen nicht viel von ihm. Der älteren Generation wurde er in der Schule vorenthalten. Mich überrascht immer sehr, wenn etwa US-amerikanische Teenager beim Stichwort Kafka sofort Bescheid wissen. Sie haben alle die Verwandlung gelesen. Das ist ein großer Unterschied zu den Tschechen. Allerdings behandeln die jüngeren Generationen von hier Kafka jetzt auch in der Schule. Aber für die Älteren war er in Zeiten des Kommunismus tabu.
Inzwischen seien aber das Leben des Schriftstellers und seine mehr oder weniger geliebten Orte in Prag ideale Anhaltspunkte, um die Stadt für sich zu entdecken, sagt Dana Kratochvílová.
Und damit verabschieden wir uns für heute. Sie hörten Radio Prag International, den Auslandssender des Tschechischen Rundfunks. Im Studio war Markéta Kachlíková.